Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Rautenflagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion.
Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, besondere Spiele, besondere Gäste, besondere Podcast-Folgen und heute dann auch natürlich mal wieder Gegnergespräch für unser erstes Bonusspiel. Das findet am kommenden Donnerstag in Berlin statt, gegen die alte Dame, gegen Hertha BSC Berlin. Und da begrüße ich den Jonas. Moin, Jonas.
Ja, moin, moin aus Berlin. Hertha BSC Berlin. Ist doppelt gemoppelt, Hertha BSC reicht vollkommen aus.
Okay, ah ja, stimmt. BSC, Berliner Sportclub oder wie heißt das?
Ganz genau.
Ach, Berliner Sportclub, okay, stimmt. Ja, hättest du dir vor drei Spieltagen wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass ihr nochmal in die Relegation abrutscht. Ihr hattet ja eigentlich 3 Matchbälle gehabt. Hättet mit einem Sieg, glaube ich, gegen Bielefeld war das, drittletzter Spieltag schon alles klar machen können.
Ja, rückblickend betrachtet stimmt es. Ich erinnere mich noch gut an die Szene von Maximilian Mittelstädt und Luca Wollschläger. Die rennen zu zweit alleine aufs gegnerische Tor zu und verkacken es. Und am Ende des Tages bekommt Hertha in der Nachspielzeit nur eine Minute später den 1:1 Ausgleichstreffer, anstatt das Spiel 2:0 zu gewinnen. Und ja, später ist man immer schlauer. Jetzt weiß man, mit dem Sieg in Bielefeld hätte Hertha den direkten Klassenerhalt geschafft. So ist es nicht gekommen. Hertha muss sich auf jeden Fall an die eigene Nase fassen. Und das zu 95%, aber die anderen 5%, die stecke ich sehr gern Bayern München zu, dass sie gegen Stuttgart am vorletzten Spieltag nicht gewonnen haben.
Ja, das kennt man ja leider schon aus den vergangenen Jahren. Und wenn wir aufsteigen, sollten wir vielleicht auch gleich einen Antrag stellen, dass wir in den letzten 1-2 Spielen gegen die spielen. Das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir nicht wieder so eine Klatsche kriegen in München. Aber gut, da sind wir noch weit entfernt. Ja, das Spiel gegen Bielefeld, das habe ich auch gesehen. Auch die besagte Szene, und wo dann das 1-1 fiel, da habe ich dann erstmal geguckt, gegen wen Hertha noch spielt, gegen wen Stuttgart und so weiter. Und da habe ich gedacht, diese Szene mit diesem ja, doch wirklich stümperhaft ausgespielten Konter, den sie da hatten, das kann doch teuer werden.
Auf jeden Fall. Und genauso ist es gekommen und es passt einfach ins Gesamtbild von Hertha. Alles ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie man es immer redet, aber das Endergebnis ist einfach katastrophal.
Was hast du denn gedacht? Ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon den dritten Trainer dieses Jahr. Ihr seid mit Dardai in die Saison gegangen. Das war ja auch schon ein bisschen merkwürdig, weil so keiner genau wusste, ob er da jetzt in die Saison geht. Und man hat ja schon gemutmaßt, dass Fredi Bobic da einen neuen Trainer mitbringt. Dann durfte er doch in die Saison. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er da schon ein bisschen als angeschlagener Boxer in die Saison geht. Er musste dann auch gehen. Und dann kam ja für viele eigentlich überraschend Korkut.
Für viele, für die meisten, ja.
Ja, wobei er es ja auch geschafft hat, bei einigen Vereinen tatsächlich die Wende herbeizuführen. In Stuttgart war das, glaube ich, ziemlich krass sogar. Und ja. Von daher, ja.
Also, wenn ich da mal einhaken kann in den Punkt, was heißt die Wende? Taifun Korkut hat Hertha übernommen, da war Hertha auf einem stabilen Tabellenplatz, hatte ausreichend Abstand auf die Abstiegsplätze und Korkut kam halt mit der Idee von Bobic, dass Hertha einfach besseren Fußball spielen soll. Der Fußball unter Dardai, der war halt sehr pragmatisch und das hat halt Bobic halt vor allem gestört und deswegen hat er ihn entlassen, das hat er auch gesagt, auf der Antritts-PK dann von Korkut, dass er Dardai auch entlassen hätte, wenn Hertha damals gegen Augsburg gewonnen hätte und nicht nur 1:1 gespielt hätte. Und das muss man auch dazu sagen, Pardada wurde nicht nach einer Niederlage entlassen, sondern nach mehreren Unentschieden in Folge. So, rückblickend würde ich auch sagen, wahrscheinlich bereut es Bobic, weil natürlich hat er damit recht, dass die Mannschaft einfach mehr kann und sie mehr kann, als jetzt nach 34 Spieltagen Relegationsfußball zu spielen. Damit hat er recht und das ist auch meine persönliche Meinung und ich lasse da auch ehrlicherweise keine andere Meinung zu, denn die individuelle Qualität des Kaders ist einfach höher als Platz 16. Pardade hat nicht mehr rausgeholt, das lag aber an seinem pragmatischen Fußball. Dass du dann den Trainer wechselst, okay, kann ich verstehen. Aber Taifun Korkut hat auch in den Stationen davor schon gezeigt, dass sein 4-4-2-System zwar Spaß machen kann, aber langfristig keinen Erfolg bringt. Und was ist passiert? Genau das ist passiert. Hertha hat besseren Fußball gespielt, aber keine Ergebnisse mehr geholt. Und vor allem ist die Mentalität immer weiter mehr in den Keller gesunken. Und dann musste Bobic halt reagieren.
Ja, war eine komische Saison. Ja, und dann Korkut war dann auch sozusagen, hat sich aufgerieben oder hat es nicht geschafft, wie auch immer. Oder ist darin gescheitert, was eigentlich alle schon vorher vermutet haben. Und dann wurde...
Naja, Korkut hatte halt diesen spielerischen Ansatz, aber der Mensch als sich, man musste auch wirklich eine Lanze brechen für ihn, er ist sehr bemüht gewesen und auch ein sehr sympathischer Mensch, aber ich glaube nicht, und das hat er bei Hertha auf jeden Fall nicht geschafft, diesen schwierigen Kader, auch wenn es mal nicht läuft, hinter sich zu bringen. Und er hat uns in den Abstiegskampf geführt. So ist es halt einfach.
Es gab ja auch so komische, ich weiß nicht, ob das eine gespielte Szene war oder was weiß ich, hier auf dem Sonntagstraining, glaube ich, oder was weiß ich, da was da gefilmt worden ist. Das war alles so ein bisschen merkwürdig. Und das war schon alles irgendwie so eine Mischung aus, ihr habt so ein bisschen HSV, Schalke, und so weiter ein bisschen vereint und auch irgendwie noch ein bisschen die Krone aufgesetzt, hatte ich so ein bisschen als Außenstehender das Gefühl.
Ja, die Frage ist ja halt auch immer, warum passiert sowas? Warum muss ein Teil von Korkut in einem gebrochenen Englisch eine Brandrede halten? Da liegen halt die Ursachen eher in der Kaderplanung, dass du halt mit Kevin Prinz-Boateng den einzigen wirklichen Leader hast. Aber man muss auch sagen, Prinz wurde jetzt halt auch nur für den Saisonendspurt fit. Vorher war er gar nicht fit. Und wenn du in einer Mannschaft als Führungsspieler giltst und als einziger Leader, aber überhaupt nicht spielst, dann verlierst du die Kabine auch irgendwann. Und dann ist halt das passiert, was von außen auch immer berichtet wird, dass Hertha halt 11 Spieler sind und irgendwie eine seelenlose Truppe. Das kann man schon so sagen, das stimmt schon. Und das wurde halt wohl vor allem in den letzten Spielen unter Korkut sichtbar. Und deswegen ist auch Magath gekommen. Ich glaube, wenn ich da jetzt mal direkt weitermachen darf. Mhm. Also Felix Magath wurde nicht installiert mit dem Gedanken, Hertha muss jetzt, so wie Bobic wollte, besseren Fußball spielen. Nee, auch Bobic hat gemerkt, oh, das tendiert hier alles stark Richtung Abstieg. Und Magath hat dann übernommen auf Platz 17. Und wer die Spiele gesehen hat jetzt unter Magath von Hertha, das ist alles sehr einfach und sehr pragmatisch. Und es ist auch Verteidigen und Standardsituationen auf, um erfolgreich zu sein. Das hat Hertha in den ersten Spielen sehr gut umgesetzt. Aber du musst es halt, so wie Magath auch sagt, 34 Spieltage machen und nicht nur 32 Spieltage. Und genau dieser Ansatz, über die Mentalität zu kommen, ist uns in den letzten 2 Spieltagen komplett auf den Kopf gefallen, weil die Jungs auch die Tabelle lesen können und gesehen haben, oh Mist, eigentlich haben wir ausreichend Vorsprung, wir machen mal wieder nur Larifari und holen und spielen auf Unentschieden. Und das geht halt nicht.
Was hast du denn persönlich gedacht, wo Felix Magath vorgestellt wurde?
Ja, ich dachte, ach du Scheiße, wir sind Vorletzter und jetzt kommt jetzt kommt ein Trainer, der ganze 10 Jahre nicht in der Bundesliga aktiv war und zudem die Spieler wahrscheinlich heutzutage auch gar keine Bindung mehr haben, denn mit Blick jetzt auf mich, ich bin 24 Jahre alt und so im etwa ist auch das Durchschnittsalter bei der Hertha, plus minus eins. Und ja, die Spieler, die kennen Magath auch nur noch aus Erzählungen und ich hätte nicht gedacht, dass Magath trotzdem so eine Respektsfigur für den aktuellen Kader darstellt, denn es hätte auch genau das Gegenteil eintreten können, und zwar, dass sie halt ja Quelix, wie man ihn ja nennt, also als Witzfigur ansehen und nicht für voll nehmen mit seinen Trainingsmethoden. Denn seine Trainingsmethoden, und das macht er auch jetzt immer noch, der lässt die bis zum Verrecken rennen und setzt alles komplett auf die Mentalitätskarte. Und dass er damit tatsächlich Gehör gefunden hat in seiner Mannschaft, finde ich, da gebührt ihm wirklich jeden Respekt. Und da muss man jetzt auch einfach sagen, viele, so darunter auch ich, hätten ihm das nicht zugetraut. Und egal, ob Hertha absteigt oder nicht, es lag auf jeden Fall nicht an Felix Magath, dass Hertha in die Relegation muss, beziehungsweise den direkten Klassenerhalt verpasst hat. Da gibt es andere Gründe für.
Also ich war geschockt, muss ich sagen, wo ich das gesehen habe. Da habe ich gedacht, jetzt dreht Berlin, glaube ich, wirklich durch. Und
allein von der Grundidee auch ja seines Fußballs ist es vielleicht halt auch einfach der Trainer, der diesen Sauhaufen so verdient hat, weil die letzten Auftritte unter Korkut waren einfach seelenlos. Das war keine Gemeinschaft, jeder für sich und alles wirkte irgendwie scheißegal, ob Sieg oder Niederlage. Und da hat es eigentlich nur gepasst, dass es einen Trainer braucht, der auf, ja, sage ich jetzt einfach mal so, altertümliche Trainingsmethoden setzt und die Grundtugenden des Fußballs wie Kampf, Leidenschaft und Mentalität in den Vordergrund stellt und dem es auch offenbar, so wie Hertha spielt, komplett Schnuppe ist, ob man attraktiven Fußball spielt oder nicht. Denn bei Gott, das spielt Hertha nun absolut nicht.
Lustig war ja eigentlich auch dann der Einstand. Ist mit 3-0 gewonnen worden, aber Felix Magath war gar nicht auf der Bank, weil der hatte sich ja dann auch gleich Corona dann eingefangen. Und mein Podcast-Kollege, der sagte schon, pass mal auf, das Spiel gewinnen sie jetzt und danach gewinnen die kein Spiel mehr unter Magath. Also das nächste Spiel ging dann auch verloren gegen Leverkusen und dann natürlich die böse Klatsche gegen den Erzrivalen im Stadtduell. Da gab es dann ja auch nochmal diese unschönen Szenen, sage ich jetzt mal so, wo ein Hertha-Spieler ja aufgefordert worden ist, sein Trikot auszuziehen.
Ja, mehrere. Ja, gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch nochmal so groß thematisieren muss. Das ist natürlich ein Unding und es geht nicht, aber da sollte man auf keinen Fall pauschalisieren und sagen, das waren die Ultras oder die Fans. Denn das ist es beileibe nicht.
Nein, also
es gibt immer ein paar Verstrahlte, die denken, ihre eigenen Interessen über den Erfolg des Vereins stellen zu müssen. Und ich glaube, da finden sich auch in anderen Ultragruppierungen genau solche. Und nicht nur bei Hertha, hat aber halt auch wieder ins Gesamtbild gepasst. Und ja, die Presse hatte noch mehr negative Schlagzeilen, über die man schreiben konnte nach so einer Niederlage. Im Endeffekt muss man einfach auch sehen, jetzt in Dortmund waren 4.200 Herthaner und wer das Spiel gesehen hat, der hat da die Hertha-Fans gehört und nicht die gelbe Wand. Und das ist das, was zählt. Die Bedingung für die Unterstützung für den Verein ist bedingungslos für die Fans und für die Ultras. Na klar haben die das ganze Recht dieser Welt, nach so einer Saison angepisst zu sein. Aber in erster Linie sind sie für den Verein da und in erster Linie ziehen sie eben nicht die Spielern die Trikots aus, sondern unterstützen sie.
Ja, was natürlich auch noch hinzukommt, und da sind wir wieder dann Parallelen auch zum HSV. Bei euch ist ja ein großer Investor eingestiegen mit Windhorst und mit seiner Firma. Auch da gab es ja das eine oder andere etwas ja, nicht ganz so passende Äußerung von Windhorst. Ich glaube aber auch, dass insgesamt seid ihr als Fans da jetzt auch nicht so glücklich, dass ausgerechnet Windhorst da ja, so viel Wind da reinbringt, der jetzt auch nicht gerade dafür sorgt, dass die Hertha dann auch dementsprechend mal in ruhige Fahrwasser kommt, ne?
Ja, wo fängt man an, wo hört man auf in dieser Thematik? Ja.
Ich will dich jetzt ja auch nicht runterziehen, aber das sind natürlich auch
Nee,
nur
natürlich
so,
nicht.
ne,
Also ich sag mal
woher
so,
kommt, dass das Hertha eben da jetzt steht, wo sie stehen, ne?
ja, ich sag mal so. Also die Gelegenheit durch das Investment von Lars Windhorst kann ein Verein wie Hertha eigentlich nur positiv sehen. Es war eine einmalige Gelegenheit und ja, Betonung liegt auf es war, denn so viel fremdes Investment ist eine Chance, die man eigentlich gar nicht verspielen kann. Aber natürlich hat es Hertha geschafft. Fairerweise muss man auch sagen, dass die Pandemie sehr, sehr viel, sehr, sehr großen Teil des Geldes aufgefressen hat. Und die 375 Millionen, die waren auch nicht auf einen Schlag da, die kamen in Tranchen. Ja, es wurde einfach nur schlimmer mit dem Geld und es wurde nur Unfug angestellt. Und ja, was soll man sagen? Es war eine einmalige Gelegenheit, die man eigentlich gar nicht verspielen kann mit solch einer Summe. Und im Nachhinein ist es halt einfach nur noch traurig. Es ist einfach nur noch traurig. Abschließend von dem Investorengeld kann man eigentlich nur sagen, ja, Lars Windhorst gebührt jeder Dank dieser Welt, denn mit diesem Geld konnte Hertha die Pandemie überleben. Aber trotzdem ist natürlich, um jetzt anzugreifen, nochmal von dieser Summe überhaupt nichts mehr übrig.
Aber
Aber aufgrund,
das ganze Geld kann doch
ja,
nicht weg sein. Ich
doch,
meine,
tatsächlich ist das ganze Geld weg. Es fing ja damit an, dass Klinsmann kam und 88 Millionen Euro in dem Wintertransferfenster ausgegeben hat. Und dann kam mehr oder weniger auch schon die Pandemie. Aber die Spielergehälter, die stiegen schon allein in diesem Transferfenster um 15 Millionen Euro. Und dann hat Hertha sowieso, glaube ich, auch 80 Millionen Euro Schulden getilgt mit dem Geld. Und den Rest hat die Pandemie verschlungen. Also das geht schon auf, wenn man sich damit beschäftigt. Es geht tatsächlich schon auf, auch wenn es unmöglich erscheint bei dieser hohen Summe, aber es geht tatsächlich auf.
ja, aber
Das Geld ist
ihr habt ja
weg.
auch noch, da ist ja auch noch ein Transferüberschuss von 20 Millionen erzielt worden im Sommer.
Richtig, Bobic hat gesagt, ja, er kann das Geld ausgeben, das er eingenommen hat. Aber offenbar stimmte das nicht so ganz, weil Transferüberschuss, ja, und die Mannschaft wurde im Winter mit minimalen Transferbudget nochmal nachgebessert, obwohl das Wort Besserung da drin gar nicht stimmt. Qualitativ hat sich da gar nichts getan. Ja, Bobic sagt halt, das Geld ist leer und damit hat er recht. Ich finde auch, warum sollte man ihm da widersprechen? Also Bobic gibt ja, also der fängt ja nicht an, kein Geld auszugeben, nur damit er was auf der hohen Kante hat. Also das bringt ja nichts, vor allem nichts, wenn du gegen den Abstieg spielst. Ja, das Geld ist leer, die Chance ist vertan, der Windhorst ist geächtet, der ist hier nicht mehr gerne gesehen in Berlin, aufgrund seiner Aussagen in der Öffentlichkeit, die einfach zum falschen Zeitpunkt immer getätigt wurden, mit seiner Aussage, dass es keinen Grund dafür gibt, dass Hertha BSC als Hauptstadtclub Deutschlands nicht erfolgreich werden kann. Damit hat er natürlich recht, denn es gibt keinen Grund, wieso Hertha als Hauptstadtclub nicht irgendwann im europäischen Fußball eine Rolle spielen sollte, eine große Rolle. Aber ja, der Vorstand hat und die ganze Vereinsführung hat halt bestätigt, dass dieser Grund halt der Sie sind, wieso Hertha nicht vom Fleck kommt und dieses Geld verbraten hat.
Ja, dann jetzt, ja, wie gesagt, seid ihr jetzt da gelandet, das haben wir also ja auch schon mal angesprochen, mit einem großen Matchball vergeben gegen Bielefeld, dann zu Hause gegen Mainz verloren und dass man in Dortmund verlieren kann, ja, ist eben auch eingetreten, beide Spiele 2:1 verloren und jetzt seid ihr in der Relegation. Dann gab es jetzt ja auch schon wieder Stress mit den Karten irgendwie, was ich so gelesen habe. Es ist ja auch so, dass wahrscheinlich ein nicht ganz so kleiner Anteil an HSV-Fans im Stadion sein wird.
Ja, was man so liest, 30.000, ne?
Ja, es sind unterschiedliche Zahlen. Der HSV selber geht wohl davon aus, dass man zwischen 10.000 und 20.000 irgendwo da sein werden. Aber es ist tatsächlich so, dass ich selber auch mitbekommen habe, dass sehr, sehr, wirklich sehr, sehr, sehr viele da Karten gekauft haben und unterwegs sind und ja, die ganzen Kanäle wurden genutzt. Das verstehe ich sowieso nicht, dass man einmal über Event was kaufen kann und dann einmal über Hansa, über Hertha so ein Ticketsystem auch nochmal. Ja, wie auch immer. Vorhin habe ich nochmal geguckt, müsste jetzt ausverkauft sein. Vorhin gab es irgendwie noch 6 Karten, glaube ich, über die Hertha-Website und 5 Karten über Eventim. Ich denke mal, dass die jetzt auch weg sind. Das heißt, Ausverkauf, wie viele HSV-Fans jetzt genau da sein werden, das werden wir dann ja am Donnerstag ungefähr einschätzen können. Aber ich schätze tatsächlich auch so irgendwie zwischen 15 und vielleicht 25.000, weiß ich nicht, keine Ahnung. 70.000 passen rein, ne?
Ja, 72 oder 74.000. Ich weiß es tatsächlich nach 20 Jahren Hertha, weiß es immer noch nicht.
Ja, aber was stimmt dich denn positiv, dass das denn für euch ein gutes Ende nimmt?
Ja, was stimmt mich positiv? Also erstens, mit vielen Auswärtsfans im Berliner Olympiastadion, da hat Hertha schon einige Erfahrungen mitgemacht. Ich persönlich erinnere mich gegen Spiele gegen Galatasaray Istanbul, wo über 30.000 Istanbul-Fans hier waren aufgrund unserer großen türkischen Community in Berlin. Und ja, zuletzt auch Dynamo Dresden im DFB-Pokal. Das war einfach der Wahnsinn. Aber am Ende des Tages ist die Ostkurve immer lauter. Die Unterstützung ist immer da. Und das stimmt mich auf jeden Fall positiv. Hertha hat ein Heimspiel und wird das auch als Heimspiel annehmen. Und dazu, ja, es gibt eine interessante Statistik. Die letzten 5 Heimspiele von Hertha gegen den HSV hat alle Hertha gewonnen. Das stimmt mich positiv. Und dann ist es auch noch so, dass Hertha jetzt noch mal ein zweitägiges Trainingslager absolviert im Olympiastützpunkt in Chiembaum. Das ist nicht weit von Berlin, hier in Brandenburg. Wer die letzten Spiele gesehen hat, der weiß, ja, Hertha spielt defensiv und ist auch nicht gerade unbedingt immer auf Konter aus, auch wenn es so aussieht. Wenn ich die beiden Spielsysteme miteinander vergleiche, dann erwarte ich eigentlich ein Spiel, in dem Hertha verteidigt und Hamburg halt den klassischen Walterball spielt, den sie ausgezeichnet spielen, wie ich finde. Aber der birgt halt auch große Risiken. Die sind ja auch damit schon oft auf die Nase gefallen. Aber dennoch glaube ich, wenn man jetzt einfach mal sieht, ohne das irgendwie blöd zu meinen jetzt oder so, aber wenn Hamburg gegen höhere Qualität spielt, wie zum Beispiel Freiburg im DFB-Pokal, dann zieht Tim Walter ja trotzdem sein Spielstil durch, Entschuldigung, schwieriges Wort, und fällt damit auch so ein bisschen auf die Nase, weil wenn die individuelle Qualität auf der anderen Seite höher ist, dann kommt Hamburg nicht immer hinter die letzte Kette. Und Hertha hat gut verteidigt in den letzten Wochen. Und wenn sie das wieder mehr intensivieren als wie gegen Dortmund und Mainz, wo es ja auch über große Strecken hervorragend funktioniert hat, dann kann das auf jeden Fall was werden.
Okay, ich muss ein bisschen relativieren, sage ich jetzt mal, gegen größere Mannschaften. Also wir haben ja unter anderem auch in Köln gespielt, im Pokal.
Ja.
Da waren wir sind wir in meinen Augen auch verdient weitergekommen, auch wenn das Elfmeterschießen war und das natürlich ein bisschen skurriler Elfmeter war von Kainz.
Ja, das war, ja, na klar, aber das, ja, das hat Hamburg auf jeden Fall auch sehr verdient gewonnen. Aber dann darf man auch nicht vergessen, dass Köln auch sehr, sehr offensiv spielt.
Ja, ja, ist richtig. Aber wir haben, wenn man jetzt auch guckt, wir haben gegen Schalke jetzt als Aufsteiger, haben wir einmal gewonnen, einmal unentschieden. Wir haben jetzt in Darmstadt haben wir 5-0 gewonnen. Wir haben gegen Bremen haben wir einmal gewonnen, einmal verloren. Ich sag mal, die Mannschaften, auch die offensiv spielen, sehen wir nicht so schlecht aus. Und das kommt uns eigentlich, also die offensiver spielen, die kommen uns mehr entgegen, bin ich bei dir. Aber wir haben auch gerade in den letzten Spielen, die letzten 5 Spiele waren ja hauptsächlich bei uns Spieler, die natürlich auch eher defensiver spielen und auch teilweise gar nicht so schlecht. Also Rostock ist eine Mannschaft, die kann einen an einem guten Tag wirklich auch die Guten schlagen, haben sie auch bewiesen, zum Beispiel in St. Pauli und so weiter. Und ja, gut, eigentlich vom Spiel... Stil, würde ich mal sagen, hätten wir sogar einen kleinen Vorteil, auch weil das Momentum ein bisschen auf bei uns liegt. Aber nichtsdestotrotz sehe ich euch natürlich auch als klarer Favorit. Ihr seid der Bundesligist. Habt die höhere Einzelqualität normalerweise im Kader. Und von daher seid ihr aus der Natur der Sache ja eigentlich schon Favorit.
Ja, ich bin ja, sehr gespannt. Ob Hertha tatsächlich wirklich der klare Favorit ist mit 2 Niederlagen in Folge, dem gegenübergestellt 5 Siege von Hamburg in Serie, möchte ich jetzt tatsächlich auch nicht wegreden, denn man muss sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Hertha ist immer noch, so wie du auch richtig sagst, der Bundesligist und muss auch als solcher auftreten. Allerdings bin ich mir da halt wirklich nicht sicher, ob die alte Dame als Bundesligist auftreten wird, denn ja, wie gesagt, die Spielsysteme sind sehr unterschiedlich und ich weiß nicht, ob Hertha den meisten Ballbesitz haben wird oder nicht. Ich gehe davon aus, dass Hamburg sehr überlegen sein wird tatsächlich, was den Ballbesitz angehen wird und von daher ja, Hertha ist der Favorit, aber ich glaube, das Spiel wird tatsächlich eher Hamburg machen. Nicht ja. Gewinnen, aber das Spiel wird eher unter der Kontrolle des HSV stattfinden.
Ich bin gespannt. Also ich vermute eine ähnliche Spielweise. Also auch, mit, keine Ahnung, Ballbesitz irgendwie 60-40 für den HSV rechne ich tatsächlich mit. Aber Felix Magath ist natürlich auch ein Fuchs. Da kann man sich auch nicht so hundertprozentig sicher sein. Da bin ich gespannt. Wenn ich jetzt mal so bei euch in den Kader gucke, ihr habt ja auf der Torwartposition im Moment auch so ein bisschen ja, das Pech an den Stiefeln hängen. Ihr, Alexander Schwolo ist ja normalerweise eure Nummer 1, ne? Der ist verletzt. Dann Rune Jahrstein verletzt und jetzt hat das auch noch Marcel Lotka getroffen, der sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat und einen Nasenbeinbruch beim letzten Spiel in Dortmund und das schon zur Pause. Da muss ich sagen, das fällt mir auch ehrlich gesagt nichts zu ein, dass sie den noch haben spielen lassen. Weil ich sag mal, einen Nasenbeinbruch, den erkennt man ja auf alle Fälle.
Und, ja, auf jeden Fall, ja.
Und ja, weiß ich nicht, da muss es ja auch Möglichkeiten geben. Ich hatte gestern auch schon gesagt, okay, der war wahrscheinlich voll Adrenalin, hat die Schmerzen vielleicht nicht mitgekriegt oder was weiß ich, aber mit einer Gehirnerschütterung da noch zu spielen, ist schon heftig. Also.
Ist ja natürlich auch ein Ausrufezeichen, ein negatives in Richtung der Fitnessabteilung. Denn ja, eine Gehirnerschütterung, die kann man meiner Meinung nach nicht immer sofort diagnostizieren wahrscheinlich. Ja. Gerade wenn der Spieler noch komplett auf Adrenalin ist und so. Aber ja, es wirst du sicherlich auch mitbekommen haben, der Umgang mit Kopfverletzungen in der Bundesliga-Zeit ist sowieso äußerst fragwürdig.
Ja, sehe ich genauso.
Und ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da wieder alles auf Hertha schieben muss.
Nein, also wie gesagt.
Gibt genügend andere Beispiele, aber es ist natürlich, also es ist, wenn es rauskommt, so wie es jetzt rausgekommen ist, also ist es natürlich, es ist einfach schon wieder nur, also da fragt man sich einfach, Jungs, was soll das? Es kann doch nicht sein. Ja, hast du recht, ja, Rune Jahrstein hatte Long-Covid, der wird keine Rolle mehr spielen. Schwolo, Oberschenkelprobleme, jetzt Lotka auch raus, höchstwahrscheinlich. Es wird Christensen spielen, wird tatsächlich höchstwahrscheinlich, wenn er spielt. Er gibt sein Debüt für die Hertha. Was ganz lustig ist, denn soweit ich weiß, wollte ja eigentlich der HSV den jungen Mann kaufen vor der Saison.
Ja, der war auch beim HSV im Gespräch. Man soll sich sogar, glaube ich, schon fast handelseinig gewesen sein, aber dann ist Hertha BSC irgendwie dazwischen gefunkt. Und ja, das, der war tatsächlich beim HSV im Gespräch. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, wäre natürlich auch wieder so eine kleine Fußballgeschichte wieder. Ja. Ja, wenn man jetzt nochmal weiterguckt, also Torwart ist bei euch noch mit Fragezeichen.
Ja, die Aufstellung ist eigentlich klar.
Stellt sich von alleine wahrscheinlich auf.
Ne? Ja, rechts Pekarik in Verteidigung mit Kempf und Boyata. Da wird Magath einen Teufel tun und jetzt für die Relegation ein neues Innenverteidiger-Duo aufstellen. Auf Platten setzt er halt. Platte hat auch immer ab und an mal Zwicken im Oberschenkel, im Adduktorenbereich und so weiter. Wenn er nicht kann, dann wird Björkan da spielen. Auf der 6 ist Askasiba gesperrt im Hinspiel. Da werden dann Darida und Toussaint spielen. Und dann wird es mit Richter, Boateng und ja, mal sehen. Links Maxi Mittelstädt hat es gut gemacht und vorne können wir wieder aus den Vollen schöpfen. Jovetic, Selke und Belfodil sind fit. Auch eine Doppelspitze ist nicht ausgeschlossen, aber ja, Personal ist steht eigentlich fest.
Selke ist wieder fit?
Höchstwahrscheinlich.
Ah, okay. Ja, bei Askasiba, oder wie ausgesprochen wird.
Askasiba, ja.
Das war ja auch eine schöne fünfte gelbe Karte, ne?
Ja, soweit ich die Szene wahrgenommen habe, hat er sich die verdient, ja.
Das war, wie dumm kann eine gelbe Karte sein? Ja, das war, weil er wird noch darauf hingewiesen, ne? Nicht hin, da wegzubleiben und geht da wieder hin. Und
ja.
Da habe ich auch gedacht, Alter, was stimmt denn da nicht? Und dann sehe ich dann die Einblendung, fünfte gelbe Karte, denke ich, Alter, wie hohl, aber gut, so ist das.
Ja. Okay, gibt es denn auf Seiten der Hamburger irgendwelche Personalprobleme? Oder
Eigentlich
auch die altbekannten?
Leibold, ja gut, das ist klar, der ist dementsprechend raus, aber sonst sind eigentlich alle fit. Wir haben auch keine gesperrten Spieler. Und Leibold und Anzi Suhung, hat sich auch leider wieder verletzt. Ein Warnbeinbruch, der fällt natürlich aus, aber sonst sind tatsächlich alle fit. Und Tim Walter kann da dementsprechend aus den Vollen schöpfen. Und ich bin gespannt. Also beim HSV würde ich sagen, ist die Ausstellung nicht wirklich hundertprozentig, dass sie steht. Da sehe ich schon einige Fragezeichen und auch Möglichkeiten. Da bin ich tatsächlich drauf gespannt. Ich vermute allerdings, dass er mit einer Spitze beginnen wird. Aber,
also ein klassisches 4-3-3-System oder anders?
Ja, kann man so sehen, ja. Und das ist ja da eigentlich das Lieblingssystem auch von Walter. Und
ja.
Wobei mit zwei Spitzen hat das auch sehr gut ausgesehen. Aber ich vermute mal, dass er da auch ein bisschen zurückhaltender sein wird. Erstmal mit einer Spitze. Aber wenn Hertha tatsächlich so defensiv sein sollte oder bleiben wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch relativ schnell Mikkel Kaufmann als zusätzliche Spitze kommt. Und dass er Tore schießen kann, haben wir jetzt die letzten zwei Spiele auch gesehen. Richtig geiles Tor gegen Rostock gemacht. Und auch wenn er denn gespielt hat, sorgt er natürlich dafür, dass Glatze dementsprechend mehr Freiraum hat. Ne? Und ich bin sehr gespannt. Ansonsten, die meisten werden sich wahrscheinlich auch selbst aufstellen. Und bin gespannt und hoffe natürlich auf einen guten Tag, auch von Bakary Yatta. So ein bisschen eine Schlüsselposition bei uns. Jetzt in Rostock war nicht so klasse, zu Hause war dann schon ein bisschen besser.
Ein sehr, sehr, sehr eifriger Spieler. Der gefällt mir
Ja,
auch gut.
absolut. Also
Er probiert viel, ihm
ja.
gelingt zwar auch nicht immer viel, aber er rennt halt an und setzt wirklich Dribbling für Dribbling an und seine Schnelligkeit ist seine klare Stärke. Und wird er noch ein bisschen besser mit der Technik, ist es auf jeden Fall einer auch, der auf jeden Fall seinen Platz in der Bundesliga finden wird, egal ob beim HSV, wenn sie aufsteigen oder nicht. Der ist schon, der hat seine Anlagen und ist auf jeden Fall ein Schlüsselspieler auch für euch, so wie du sagst, ja. Wollt ihr da
Bakariata,
nicht ins Wort fallen?
Bakariata ist auch einer, der wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr lernt. Das ist wirklich, wirklich echt beeindruckend, was der auch von den einzelnen Trainern mitnimmt. Also für den ist das, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht gewesen, dass wir jetzt vier Trainer haben in der zweiten Liga. Waren ja auch nicht ohne, ich sage mal, auch ein Wolf oder ein Hacking letztes Jahr mit
Daniel Thun?
Daniel Thun, ja, danke. Den kann ich doch nicht vergessen, Mann. Daniel Thun. Und jetzt mit Tim Walter sind natürlich auch unterschiedliche Charaktere und die haben ihm alle was mitgegeben und das macht er wirklich jede Saison immer wieder und lernt und lernt und lernt. Also es ist wirklich beeindruckend an diesem Junge und der auch nie aufsteigt. Und dann natürlich dieses ganze Theater mit der Staatsanwaltschaft hier in Hamburg. Ja. Ja, klar, also Bakker, Glatzel, Sonny Kittel,
Ja,
Meffert, Haier und Schonlau, Buschkowitz und natürlich Daniel Heuer Fernandes. Also das wird die Achse sein, die definitiv spielen wird. Und bei den Rest, sage ich jetzt mal so, ist vielleicht eine oder andere Überraschung noch dabei. Ja, es bleibt oder wird auf alle Fälle spannend. Also ich glaube auch, hatte ich gerade eben auch, wo ich beim Dominik zu Gast war, in die Beste aller Zweiten, schöne Grüße auch nochmal dahin, hatte ich auch gesagt, ich glaube nicht, dass das Spiel nach dem Hinspiel schon entschieden sein wird. Keine Richtung. Also ich glaube, da müsste eine Mannschaft tatsächlich 3 oder 4 zu 0 gewinnen. Und das sehe ich im Moment absolut nicht. Aber auch in beide Richtungen nicht. Okay.
Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall, ja. Es ist halt einfach zu unterschiedlich. Hertha hat die vermeintlich höhere Qualität, aber Hamburg spielt halt einfach besseren Fußball. So. Und dementsprechend kann man halt einfach auch nicht wirklich voraussagen, ob Hertha sein Defensivverhalten in Erfolg ummünzen kann und ob Hamburg wirklich mit dem Spielstil sich nicht ein Eigentor schießt gegen Hertha. Also allein vom Papier her kannst du es nicht sagen. Und 21 Uhr, nee, 20:30 Uhr, Donnerstagabend, ein wunderschön angeleuchtetes Berliner Olympiastadion zweier Traditionsclubs. Nun geht es nun um eine ganze Menge für beide Clubs, aber allein vom Spiel her kann es eigentlich für Fußballfans wenig Geileres geben. So, und ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass mein Besuch gegen Mainz der letzte gewesen wäre im Olympiastadion dieses Jahr. Gut, nun werde ich wieder im Oberring stehen am Donnerstag, aber es gibt wirklich schlimmere Sachen als sich Hertha gegen HSV im Stadion, in einem vollen Stadion angucken zu dürfen. Und von daher wünschen wir uns natürlich beide für unseren jeweiligen Verein den besseren Ausgang. Aber an sich, gerade für den neutralen Beobachter, wird das einfach ein geiles Spiel.
Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, gestern ging oder Sonntag ging das noch, aber das Spiel davor, da habe ich wirklich nicht ganz so viel mitgekriegt, ehrlich gesagt. Das war schon sehr in Hannover, das war sehr, sehr nervenaufreibend. Gut, Relegation, das ist jetzt ja, das dritte Mal, was ich jetzt mitnehme. Ich weiß nicht, hast du noch Erinnerungen an die letzte Relegation, wo ihr gegen Düsseldorf runtergegangen seid? Da warst du ja auch noch relativ jung.
Ja, tatsächlich habe ich da was heißt gute? Eigentlich sehr schlechte. Denn das war tatsächlich mein erstes Auswärtsspiel für Hertha BSC. Mein erster
In
Stadionbesuch
Düsseldorf.
in der Fremde. Und ja, sowas schweißt aber auch zusammen. Und sowas bringt dich auch, wenn du es ernst meinst, mit deinem Club auch nochmal näher hin. Und ja, und tatsächlich seit dem Abstieg in Düsseldorf bin ich so richtig dabei. Und für mich gibt es seitdem nur noch Hertha.
Ja, wir haben ja 2 Relegationen mitgemacht. Bis jetzt sind wir noch ungeschlagen. Auch wenn es natürlich alles enge Kiste waren mit den Unentschieden und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Auf alle Fälle, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass es alles schön friedlich bleibt drumherum. Und ich glaube, da gab es eigentlich in den letzten Jahren auch nicht so wirklich Probleme in Berlin. Ja, also wetten, wenn ich wetten müsste, könnte ich im Moment auch gar nichts. Ich bin echt sehr gespannt auf den Auftritt am Donnerstag, was uns da erwarten wird in Berlin. Und ja, auf alle Fälle möchte ich mich bei dir bedanken. Vielleicht hast du ja Lust und die Zeit, dass wir nach dem Spiel, also sprich zwischen den Tagen sozusagen, vielleicht nochmal uns kurz schließen für ein paar Minuten.
Und das sollte eigentlich klappen, sehr gerne, ja.
Dann sprechen wir nochmal, wie wir das Spiel gesehen haben und sozusagen dann das Gegnergespräch Teil 2 und ja, mal gucken, wie viel wir dann über das Spiel zu sprechen haben. Bis hierhin, Jonas, sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Bis dich. Es hat
sehr Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Und ja, dann hören wir uns die nächsten Tage und sprechen dann über das kommende Spiel am Montag, das Rückspiel im Volksparkstadion. Und dann sind wir ja beide schon mal einen kleinen Schritt schlauer, weil wir dann das Spiel in Berlin schon gesehen haben. Also dein Tipp natürlich noch für Donnerstag jetzt erstmal.
Hertha gewinnt mit 2-0.
Ich bleibe bei meinem Tipp, dass wir 3-1 gewinnen. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Dann bis die Tage und an die Hörer natürlich alles Gute, bleibt gesund und ja, wie gesagt, zwischen den Spielen hört ihr uns dann nochmal. Bis dann.
Ein Leben lang blau oder als Wahr.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.